Heute und in den folgenden Sendungen geht es um den Versuch Mohammeds, die Christen seiner Zeit für den Islam zu gewinnen.
Dann kommen wir zum Beinamen Sohn der Maria, Ibn Maryam. Der findet sich im Koran 23 Mal. Jesus wird Sohn der Maria genannt, niemals aber Sohn Gottes. Dem Ausdruck Sohn der Maria haftet bei den Arabern im Nahen Osten ein negativer Klang an. Wird ein Sohn nach dem Namen seiner Mutter genannt, so heißt dies, dass der Vater unbekannt ist. Mohammed versuchte, Maria in den Suren Al-Imran und in der Sure Maryam zu rechtfertigen, weil es eine Schande war, wenn ein Kind ohne Vater, ohne bekannten Vater zur Welt kam. Er wollte klarstellen, dass Jesus kein illegitimes Kind war, sondern der einzige Sohn, der je von einer Jungfrau geboren worden ist. Das heißt, alle Muslime können glauben, dass Jesus von der Jungfrau Maria zur Welt gebracht wurde. Sie hatte zuvor weder eine legale Beziehung zu einem Mann gehabt, noch war sie vergewaltigt worden. Sie empfing Jesus geistlich allein durch das Wort Allahs und durch seinen Geist. Die Vorstellungen der Muslime zu diesem Thema kommen dem christlichen Verständnis erstaunlich nahe. Dennoch gibt es einen scheinbar belanglosen Unterschied. Die Muslime sagen, Jesus sei in Maria durch das Wort Allahs erschaffen worden, während die Christen bekennen, er sei in ihr aus Gott geboren worden. Dieser Unterschied mag den meisten Muslimen und vielen Christen heute als nutzloses Wortgeplänkel erscheinen. Bedeutet erschaffen nicht etwas Ähnliches wie geboren? Dieser scheinbar belanglose Unterschied wird jedoch zur unüberbrückbaren Kluft, wenn wir die geistliche Bedeutung beider Ausdrücke näher betrachten. Wie kam es zu diesen beiden Begriffen? Was ist ihr geschichtlicher Hintergrund? Im ägyptischen Alexandrien lebten um das Jahr 300, kurz vor dem Jahr 300 nach Christus, zwei einflussreiche Älteste und Prediger der dortigen Gemeinde, Arius und Athanasius. Arius war philosophierender Theologe. Er dachte, Jesus sei vom Wort Gottes in Maria erschaffen worden. In Bethlehem geboren, mit dem Heiligen Geist im Jordan getauft und habe sich durch Erkenntnis und Glaubensgehorsam zum Sohn Gottes höher entwickelt. Arius bekannte weiter, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag aus seinem Grab auferstand. Nach 40 Tagen fuhr er auf zu Gott, seinem himmlischen Vater, zu dessen Rechten er heute sitzt und mit ihm in alle Ewigkeit regiert. Athanasius auf der anderen Seite lehnte diese Glaubenslehre ganz und gar ab. In seinen Augen enthielt sie eine Gotteslästerung. Wäre Jesus nur erschaffen worden, hätte er einen Anfang und wäre nicht ewiger Gott. Er wäre lediglich ein Geschöpf wie die Engel und die Dämonen. Athanasius glaubte, bekannte und stritt dafür, dass Christus vor aller Zeit vom Vater ausgegangen ist, so wie ein Wort aus dem Mund einer Person hervorgeht. Jesus war für ihn oder ist für ihn ewiger Gott von ewigem Gott. Seine Geburt in Bethlehem war nur seine Fleischwerdung, nicht aber sein Anfang. Jesus existierte schon vor seiner Geburt, weil er ewiger Gott ist. Die Verfechter dieser beiden unterschiedlichen Glaubenslehren über das Wesen Jesu lieferten sich einen hitzigen Kampf, der die Kirchen im Mittelmeer zutiefst erschütterte. Mehr als 300 Jahre lang stritten Theologen, Mönche und Patriarchen untereinander über die wahre Natur Jesu und sogar das gemeine Volk in den Gemeinden beteiligte sich daran. Das Ergebnis war eine gespaltene Kirche. Mohammed hat wahrscheinlich gerüchteweise von diesem Streit gehört. Er übernahm etliche Gedanken der Anhänger des Arius. Konstantin der Große, der Kaiser des Byzantinischen Reiches, benötigte aber für seine Herrschaft eine einige einheitliche Kirche. Darum berief er im Jahr 325 nach Christus alle Kirchenführer zu einem Konzil nach Nicäa in der heutigen Türkei. Dort sollten sie miteinander beraten und eine gemeinsame Formel über das Wesen Jesu verabschieden. Das Ergebnis war das nizänische Glaubensbekenntnis. Dieses Dogma gilt bis heute allen orthodoxen, katholischen und protestantischen Christen als gemeinsamer Nenner ihres Glaubens. Mit diesem Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Jesus Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, geboren bzw. gezeugt und nicht erschaffen und eines Wesens mit dem Vater ist. Die Muslime aber haben die zwei kleinen Worte in diesem Bekenntnis verdreht. Sie lehren nicht, dass Jesus geboren und nicht erschaffen, sondern dass Jesus erschaffen und niemals gezeugt oder geboren sei. Wäre Jesus jedoch erschaffen worden, dann wäre Gott nur sein Schöpfer und Jesus sein Sklave und sein Besitz. Ist Jesus dagegen gezeugt oder von Gott geboren worden, dann ist Gott sein Vater und Jesus sein Sohn. Jesus hat dieses sein Vorrecht mit seinen Jüngern geteilt und die damit Kinder ihres himmlischen Vaters wurden und keine Sklaven Gottes sind. Muslime nennen Jesus nur Sohn Marias, wir aber bekennen ihn als Sohn Gottes. Die biblische Bewertung dieses Problems finden wir im 1. Johannesbrief. Ich lese hier als Beispiel nur den Abschnitt Kapitel 2, Vers 21 bis 23. Ich habe euch nicht geschrieben, sagt Johannes, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der widerchristliche Geist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Gemäß Vers 45 der Sure 3 versuchte Mohammed der christlichen Delegation von Wadi Najran darzulegen, dass er trotz seiner Ablehnung der Gottheit Jesu an Christus, den Sohn der Maria, glaube, Sohn der Jungfrau Maria, glaube. Mit den weiteren Worten bezeugte er, dass Jesus in dieser und in der nächsten Welt hoch geehrt werde und dass er zu jenen gehöre, die Allah nahegebracht wurden. Wajihun fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin. Übersetzt man den ersten Ausdruck wörtlich, so heißt es im Arabischen, Jesus gehöre zu denen, die ein großes Gesicht haben. Wajih. Was heißt das? Bei einem Wahlkampf strahlen die übergroßen Gesichter der Kandidaten von großen Plakaten auf die Passanten herab. Keiner kann sie übersehen. Genauso kann in übertragener Weise niemand durch das Leben gehen oder in den Himmel kommen, ohne an Jesus vorbeigekommen zu sein, um ihn gesehen zu haben. So sagt es der Koran, Wajih, also mit einem großen Gesicht, das nicht zu übersehen ist. Im Islam bleibt Jesus einer der wichtigsten Persönlichkeiten in dieser Welt und in der nächsten. Dennoch ist Jesus für den Muslim weder der einzige Weg zu Allah, noch die göttliche Wahrheit selbst und schon gar nicht das ewige Leben in Person. Im Islam öffnet Jesus einen von vielen Wegen zu Allah und offenbart einen Teil der umfassenden Wahrheit. Muslime nehmen an, dass Jesus wie Abraham und Mose heute im Himmel lebt. Vor der Delegation aus Wadi Najran stellte Mohammed Jesus zwar groß heraus, bezeugte ihnen aber nicht die volle Wahrheit. Denn nach der Bibel bleibt Jesus der einzige Weg, die vollständige Wahrheit und das ewige Leben. Jesus fügt die Worte hinzu, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus führt seine Nachfolger zu keinem unbekannten Gott, sondern zu seinem Vater. Er sitzt zu seiner Rechten und gießt seinen Heiligen Geist in jeden aus, der im Glauben die umsonst Rechtfertigung annimmt, die er durch seinen Tod vollbracht hat. Aber hier ist wichtig zu beachten, dass auch nach dem Koran Jesus im Himmel lebt, während die übrigen Menschen auf das jüngste Gericht in einer Art Zwischenzustand im Grab warten. Was aber lebt, ist nicht tot. Nach dem Koran verschwand Jesus nicht spurlos, noch brach er tot zusammen, als er in Allahs Nähe kam. Die Strahlen der göttlichen Herrlichkeit töteten ihn nicht, denn er war ohne Sünde. Mohammed stellte Jesus auf solche Weise dar, um die Christen in Staunen darüber zu versetzen, was Muslime über Jesus glauben können. Sie glauben nicht nur, dass Jesus im dritten Himmel lebt, sondern dass er ganz nahe zu Allah gebracht wurde, laut dieser Aussage im Koran. Er wartet also nicht in einer der unteren Ebenen des Himmels, wie Adam, Mose oder Abraham, bis sie sich Gott nähern und ihm dienen können, nach dieser Stelle im Koran. Jesus ist bereits in der Nähe des Allmächtigen, so nahe wie die Cherubim und die Seraphim. Die Cherubim werden im Koran erwähnt, die Seraphim allerdings nicht. Mohammed erlaubte Jesus, näher bei Allah zu sein als alle anderen himmlischen Persönlichkeiten. Allerdings sitzt Jesus nach dem Koran nicht zu Rechten Allahs. Jesus ist darum zwar nach dem Koran fehlerlos und heilig, doch können Muslime niemals akzeptieren, dass Jesus zu Rechten seines Vaters sitzt. Es war Mohammed unmöglich, die Gottheit Jesu zu akzeptieren und zu bekennen, die mit einer solchen Aussage verbunden wäre. Deshalb lässt er Jesus ganz nahe zum Allmächtigen herankommen, aber niemals auf Gottes Thron Platz nehmen. Erneut kommt hier der antichristliche Geist zum Vorschein, der die Wahrheit bekennt und zugleich verdreht. Damit kommen wir zu Vers 46. Er wird bereits in der Wiege zu den Menschen reden und auch später als Erwachsener, und er wird einer von den Guten sein, wörtlich, und einer von den Guten und einer der Guten. Muslime glauben, dass Jesus bereits als neugeborenes Kind sprechen konnte, als wirklich frisch geborener Säugling. Die Sure Maryam 19, Vers 23 bis 30 bezeugt, dass er sich sofort nach seiner Geburt in vollständigen Sätzen äußern konnte. Er brauchte das Sprechen und das logische Denken nicht zu erlernen, weil sein Geist und sein Verstand bereits bei der Geburt voll entwickelt waren. Wie kommt es, dass Muslime derartiges glauben? Sie halten Jesus für das fleischgewordene Wort Gottes, könnte man antworten. Er erschien ihnen wie ein Vulkan voller Worte Allahs, der vom ersten Augenblick an Wahrheit und Weisheit in überfließendem Maße hervorsprudelte. Er begann die ersten Stunden seines Lebens damit, dass er sofort redete, und er fährt mit seinem Reden fort bis zum heutigen Tag, denn er lebt ja noch nach islamischer Vorstellung im Himmel. Jedes Wort, das er verkündigte, war eine Direktoffenbarung von Gottes Befehlen und Verheißungen, weil er ja ein Wort Allahs war. Diese erstaunliche Legende über Jesus, der als Neugeborener schon sprechen konnte, geht auf apokryphe Erzählungen zurück, die unter Christen in Syrien kursierten. Überliefert wurde sie im erdichteten Evangelium des Jakobus, im falschen bzw. nicht anerkannten zweiten Evangelium des Matthäus und in einem sogenannten Nasrani-Evangelium über die Kindheit Jesu, auch Prot-Evangelium genannt. Also in den apokryphen Schriften zum Neuen Testament finden sich solche Berichte. Mohammed hatte diese Legende wohl von christlichen Sklaven aus Syrien in Mekka gehört. Er war aber nicht in der Lage, zwischen Volkssage und wahrer Offenbarung zu unterscheiden. Daran kann jedermann erkennen, dass er kein Prophet war. Die Kirchenväter übernahmen solche fantastischen Erzählungen nicht in den Kanon des Neuen Testaments. Sie wussten, dass sie nicht der Realität entsprachen. Als Lukas, der griechische Arzt, Maria, die Mutter Jesu besuchte, um von ihr alle Einzelheiten zu erforschen, die mit der Geburt Jesu und seiner Kindheit zu tun hatten, berichtete ihm Maria solche Erlebnisse nicht, weil sie nie geschehen sind. Mohammed hingegen hielt solche Geschichten für möglich. Vielleicht hat er sie selbst nicht ganz geglaubt, erzählte sie jedoch den Vorstehern der Christen von Najran weiter, um sie zu beeindrucken und sie an den Islam heranzuführen. Er wollte sie davon überzeugen, dass er noch mehr von Jesus glaubte, als sie wussten. Vielleicht wollte er auch indirekt damit beweisen, dass er Prophet ist, dass er Sachen sagen kann, die sie noch nicht mal gehört haben. Mohammed bekannte sich vor ihnen außerdem dazu, dass Jesus einer von den Guten und Rechtschaffenen sei. Er benutzte dafür denselben Ausdruck, der in der Bibel zur Beschreibung der Güte Gottes verwendet wird. Jesus aber machte ein für alle Mal klar, dass niemand gut ist außer Gott allein, Matthäus 19, Vers 17. In Vers 77 antwortet Maria erschreckt und abwehrend auf die Offenbarung der Engel: Mein Herr, wie soll ich einen Sohn bekommen, obwohl mich kein Mann berührt hat? Vers 47. Wir sollten nicht vergessen, dass es sich bei diesen Worten um eine Offenbarung Allahs handelt. Also das, was Maria sagt, wird ja dem Mohammed offenbart als Offenbarung Allahs und nicht um eine direkte Antwort Marias oder um eine persönliche Ansicht Mohammeds. Muslime glauben, Allah habe den Engel Gabriel zu Mohammed nach Mekka gesandt, um ihm zu bestätigen, dass Maria von keinem Mann berührt worden sei. Und daher auch dann die Ehre Jesu zu retten. Er habe Mohammed mitgeteilt, wie sich alles bei der Ankündigung der Geburt Jesu in Nazareth 600 Jahre zuvor zugetragen habe. Mohammed versuchte Maria in den beiden Suren Mariam, Sure 19 und Surat Al-Imran, unsere jetzige Sure, zu rechtfertigen. Muslime nehmen deshalb an, dass Maria damals eine Jungfrau war, ein Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren. Niemand habe sie berührt und sie sei auch nicht vergewaltigt worden. Maria bewahrte sich rein vor aller Versuchung. Sie war ein betendes, frommes Mädchen, wie man aus anderen Stellen oder auch aus unserem Text entnehmen kann. Sie verließ den Ort der Anbetung nur kurz, bevor der Engel Gabriel zu ihr kam. Im Koran antworteten die Engel auf den kritischen Einwurf Marias mit einer barschen Erwiderung. Sie sagten ihr, dass für Allah die Erschaffung Christi in ihrem Leib ein leichtes sei. Wenn der Allmächtige etwas entschieden hat, befiehlt er, dass es sei, und dann ist es. Im Islam ist kein Platz für einen freien Willen des Menschen. Maria wurde nicht erst gefragt, ob sie die Botschaft der Engel annehme oder glaube. Der Wille Allahs wurde ihr übergestülpt, in gewisser Weise. Allah kümmerte sich nicht um ihre Empfindungen und Wünsche. Allah tritt darum hier als Herr und als Diktator auf. Er vollstreckt seinen Willen ohne Rücksicht auf den Einzelnen. Wer Allah im Islam verstehen möchte, sollte diesen Abschnitt in der Surat Al-Imran studieren und ihn zusammen mit den entsprechenden Versen in Surah Maryam 19 den biblischen Berichten gegenüberstellen. Auf diese Weise können wir manches von dem grundsätzlichen Unterschied zwischen Allah und Gott im christlichen Glauben erfassen. In Lukas 1, Vers 26 bis 45 lesen wir, wie sich die Ankündigung der Geburt Jesu tatsächlich ereignet hat. Dieser Bericht enthält das persönliche Zeugnis Marias, das sie gegenüber Lukas, dem griechischen Arzt, abgab. Maria war zutiefst erschrocken, als der Engel ihr erschien und sie freundlich gegrüßt hatte. Sie versuchte, ihre Gedanken zu sammeln und die Bedeutung dieses Grußes zu erfassen. Sie antwortete zunächst nichts. Auch eröffnete sie kein Gespräch mit dem Engel, wie es der Koran fälschlicherweise behauptet. Der Engel Gabriel befreite sie schnell von ihrer Furcht und erklärte ihr Schritt für Schritt den Plan Gottes. Sie würde einen Sohn bekommen und sollte ihm den Namen Jesus geben. Er würde groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er würde als Nachkomme Davids herrschen, weil Gott David vor 1000 Jahren einen Erben versprochen hatte, der in Ewigkeit leben und regieren werde. Das Königreich dieses Gottkönigs würde geistlicher Natur sein und nie enden. Nach dieser bis ins Einzelne gehenden Erklärung öffnete Maria ihren Mund und bekannte, dass sie nie mit einem Mann ein Verhältnis gehabt habe. Ihr leuchtete es nicht ein, dass sie ohne einen Mann ein Kind bekommen könne. Da half ihr der Engel Gabriel erneut, die geistliche Zeugung Jesu in ihrem Leib zu verstehen. Der Heilige Geist würde über sie kommen und die Kraft Gottes sie überschatten. Nicht er, der Engel, würde Gottes Geist in sie einhauchen, wie der Koran es lehrt, sondern Gottes Geist selbst würde Jesus in ihr zeugen. Erst nach dieser zweiten Erklärung offenbarte der Engel Gabriel Maria des Weiteren, dass ihre betagte Verwandte, dass ihre betagte Verwandte Elisabeth, die unfruchtbare Frau des Zacharias, trotz ihres hohen Alters ein Kind erwarte. Dieser pragmatische Hinweis half Maria, das Geheimnis vollends zu erfassen oder zumindest Vertrauen zu gewinnen, dass bei Gott das Unmögliche tatsächlich möglich ist. Sie öffnete sich bereitwillig dem Plan Gottes und glaubte den Worten des Engels. Ohne Zwang stimmte sie Gottes Willen zu. Wer immer diesen Originaltext des Arztes Lukas über dieses geschichtliche Ereignis mit Mohammeds dichterischer und islamischer Zusammenfassung vergleicht, kann den Unterschied zwischen beiden Religionen erkennen. Nach dem Koran erließ Allah einen bedingungslosen Befehl, der ohne jede Diskussion durchgeführt wurde, während im Evangelium Gottes Liebe und Marias Glaube sich vereinigten. Ihr Glaube war durch die freundliche Erklärung Gabriels gewachsen. Seine Geduld führte sie zum Glaubensgehorsam und zur Hingabe an den Gnadenwillen des Höchsten. Nachdem die Engel Maria den Beschluss Allahs entsprechend den Worten des Korans mitgeteilt hatten, fuhren sie mit ihren göttlichen Verheißungen über Jesus fort. In Vers 48 ließen sie Maria wissen, Allah persönlich habe Jesus das Buch, die Weisheit, die Tora und das Evangelium gelehrt. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ die Tora, وَالْإِنْجِيلِ das Evangelium. Hier wird neben der Tora des Alten Testaments, den Sprüchen Salomos und dem Evangelium aus dem Neuen Testament ein weiteres, undefiniertes, göttliches Buch erwähnt. Um welches Buch könnte es sich hier gehandelt haben, da es doch zu jener Zeit den Koran noch nicht gab? Normalerweise heißt das Buch Al-Kitab im Koran normalerweise der Koran selbst. Aber das war ja zur Zeit, bevor der Koran kam. Einige Muslime legen diesen Ausdruck so aus, dass damit das Urbuch im Himmel gemeint ist, im Paradies. Nach islamischer Vorstellung wird jede Offenbarung zuerst im Himmel im Originaltext registriert. Was heute als Altes Testament und als Neues Testament existiert, ja auch was als Koran existiert, das sind jeweils nur einige Seiten oder Teile des Originals, das im Himmel aufbewahrt wird. Das sind also richtig Herablassung des Buches oder Teile des Buches. Alle Geschehnisse der Geschichte sind bis in die Einzelheiten hinein in diesem Himmelsbuch aufgeschrieben. Es beschreibt im Voraus das Leben jedes Menschen auf der Erde und zeigt seine Verdammnis oder Erlösung auf. Also das ist auch gleichzeitig das Buch des Lebens und des Todes. Die Feststellung Mohammeds, Allah selbst habe Jesus Einblick in dieses himmlische Urbuch gegeben und ihn alle Geheimnisse der Menschheit gelehrt, ist erstaunlich. Jesus hörte also nicht von den Juden, was in diesem himmlischen Original geschrieben steht, wie es bei Mohammed der Fall gewesen war. Jesus wurde auch nicht von christlichen Sklaven belehrt, sondern von Allah selbst. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Islam Christus als das fleischgewordene Wort Gottes versteht. Allah soll Jesus jedes Geheimnis dieser Welt und in der nächsten mitgeteilt und ihm seinen verborgenen Willen und Plan geoffenbart haben. Muslime können deshalb denken, dass in Jesus die gesamte Wahrheit und Weisheit Gottes zusammengefasst ist. In Vers 49 fährt der Text fort. Er wird ein Gesandter zu den Kindern Israels sein, also 49a. Warasulan ila Bani Israel. Wir lesen hier einen der 7 Verse des Korans, in dem festgestellt wird, dass Jesus ein Rasul Allahs ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Rasul und einem Nabi? Rasul heißt Gesandter und Nabi heißt Prophet. Es ist der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Propheten. Jeder Muslim bezeugt, La ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah. Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Gesandter, Rasul Allah, ist der Gesandte Allahs. Das Wort Prophet, Nabi, kommt in dem Bekenntnis, das ein Muslim jeden Tag wiederholt, nicht vor. Muhammad ist für sie nicht nur ein Prophet, sondern als Gesandter der politische Bevollmächtigte Allahs. Ein Rasul ist jemand, der von einer Autorität gesandt worden ist. Er handelt in der Vollmacht und Autorität dessen, der ihn geschickt hat. Ein Prophet empfängt nach islamischem Verständnis meistens nur geistliche Inspiration für religiöse Pflichten, während ein Gesandter Allahs, dessen Reich auf unserer Erde zu bauen hat, zunächst mit geistlichen Vorschriften, aber wenn nötig auch mit Waffengewalt, wie es Muhammad tat. Ein Gesandter vereint politische Autorität und geistliche Botschaft in seiner Person. Die Offenbarung des göttlichen Willens ist nur Teil seines Amtes. Der andere Teil seiner Berufung ist nach islamischer Auffassung die Gründung und Erbauung des Reiches mit allen politischen Mitteln. Im Evangelium dagegen enthüllt der Engel Gabriel der Jungfrau Maria, dass ihr Sohn den Thron Davids erben und ein ewiges göttliches Reich errichten werde. Mohammed ließ aber nicht zu, dass Jesus als göttlicher König bezeichnet wurde, dann wäre er größer als Mohammed erschienen. Gleichzeitig aber leugnete er die politische Autorität Jesu nicht. Muslime behaupten demzufolge, Jesus und Mohammed seien nicht bloß Propheten gewesen, sondern auch politische Führer und Staatsmänner. Dasselbe Verständnis liegt zugrunde, wenn Jesus als Gesandter Allahs bezeichnet wird. Im Koran gibt es viele Propheten, aber nur wenige Gesandte. Mose gilt als ein Gesandter Allahs, ebenso Jesus und selbstverständlich Mohammed. Mose, Jesus, Mohammed. Muslime glauben also, dass Jesus von Allah geistliche und politische Autorität erhalten hat. Sie denken, es sei seine Aufgabe gewesen, das Reich Allahs auf Erden zu errichten und geistliche wie politische Vorschriften zu erlassen. Denn das Christentum war ja zur Zeit Mohammeds politisch organisiert und das, also den Eindruck, den Mohammed hatte, das war also kohärent in seinem Denken. Er hatte ja die Schriften der Evangelien nicht vor sich und konnte nicht nachlesen, wie das zur Zeit Jesu war. Die Bibel definiert die politische Autorität Jesu allerdings anders. In den Evangelien spricht Jesus 90 Mal über das Reich Gottes bzw. das Reich der Himmel, aber nur 3 Mal über die Kirche, die Ekklesia. Jesus kam nicht in erster Linie, um eine Kirche aufzubauen. Er kam, um das Reich Gottes zu errichten und die ganze Schöpfung wieder zu seinem Vater zurückzubringen. Er kam, um sein Erbe anzutreten, nämlich alles, was Gott geschaffen hatte, zu empfangen. Er erschien nicht nur für einige auserwählte Heilige oder besonders Gläubige, er wollte alle Verlorenen finden und sie zu seinem Vater zurückführen. Ich komme zu einer kurzen Zusammenfassung dessen, was wir durchgesprochen haben. Mohammed hielt hier eine komprimierte, glänzende Rede, deren Stoff er sich während der dreitägigen Gespräche mit den Christen aus Wadi Najran eingeprägt hatte. Er versuchte alles, was er über die Verheißungen des Engels Gabriel an Maria gehört hatte, zu verstehen, zu verarbeiten und so umzustellen, dass es in sein islamisches Denkschema hineinpasste. In dichterischer Form bot er der Delegation von Wadi Najran an, was er von diesen Verheißungen über die wunderbare Geburt Jesu bewahrte. Er wollte damit seine Zuhörer überzeugen, dass der Islam die letzte und am höchsten entwickelte Religion sei. Er benutzte dazu Teile des Evangeliums in der Hoffnung, die Christen für den Islam zu gewinnen. Er wandte dabei folgende Methode an, in 4 Schritten. Erstens, er stellte 7 Eigenschaften und Namen Jesu in solch positiver Weise dar, dass es erschien, er sei ein guter Christ. Er bot kluge Kompromissformeln an, die das islamische Verständnis erheblich überstiegen, um so die Christen zufriedenzustellen und vom Islam zu überzeugen. Er überschritt seine eigenen Grenzen und bekannte Jesus als das fleischgewordene Gott Allahs und als den Sohn der Maria, einer Jungfrau, die Jesus ohne Gatten empfangen hatte. Jesus sei in ihr durch Gottes Wort und Geist erschaffen worden. Mohammed nannte eine politische und weltliche Aufgabe Jesu, die er als Gesandter Allahs gehabt habe. Vielleicht hatte er vernommen, dass das Wort Christus eine Doppelbedeutung hat, die eines religiösen Boten und die eines politischen Stellvertreters Gottes. Mohammed bejahte weiter, dass Jesus ewig lebt und als überragende Persönlichkeit in dieser und der nächsten Welt bekannt sein wird. Er bezeugte sogar, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt in die Nähe Allahs gebracht wurde, ohne von dessen Heiligkeit gerichtet oder getötet zu werden. Er verwendet im Koran mehrere Begriffe, die Jesu Sündlosigkeit einschließen und seine Heiligkeit bestätigen. Diese Eigenschaften, Namen und Bedeutungen, die Mohammed Jesus zuspricht, können umgekehrt wieder im missionarischen Gespräch der Christen als Brücke verwendet werden, um die Muslime vom Koran zur Fülle des Evangeliums zu führen. Die Mehrheit der Muslime glaubt in diesen Ausdrücken eine Direktoffenbarung Allahs an Mohammed zu sehen. Der zweite Schritt. In seiner Rede vor der christlichen Delegation benutzte Mohammed jedoch eine Methode, die den Inhalt dieser 7 Namen Jesu entscheidend veränderte. Er tat so, als habe er die göttliche Natur des Sohnes der Maria, seine geistlich-politische Aufgabe und sein ewiges Leben akzeptiert. In Wirklichkeit aber hatte er die biblischen Ausdrücke entleert und mit eigenen islamischen Gedanken gefüllt. Dadurch erscheint Jesus im Koran zwar als das fleischgewordene Wort Allahs, das sich durch hervorragende Wunder in Übereinstimmung mit dem Willen und dem Geist Allahs bewiesen hat, dennoch erscheint Jesus nur als eine geschaffene, schwache Person, die nichts von sich aus zu tun in der Lage war. Deshalb nennt ihn Mohammed an keiner Stelle Sohn Gottes, sondern immer nur Sohn der Maria. Trotz der anscheinenden Anerkennung der Gottheit Jesu leugnet er sie dennoch vollständig. Mit dieser Entscheidung erwies sich Mohammed als ein antichristlicher Geist, wie er im 1. Johannesbrief Kapitel 2 Vers 22 bis 23 deutlich beschrieben wird. Mohammed bestätigte die politische Aufgabe Jesu und sein Ziel, das Königreich Allahs unter den Kindern Israels aufzurichten, doch gleichzeitig verwarf er Jesus als Gottkönig ebenso wie seine Allmacht. Er gab ihm lediglich den Titel Gesandter Allahs. Mohammed war nicht willens zuzugestehen, dass Jesus größer war als er selbst, obwohl er in vielen Richtungen fast dahin tendiert. Der dritte Schritt. Erstaunlicherweise bekannte sich Mohammed mehrere Male dazu, dass Jesus nicht tot in seinem Grab geblieben war, sondern in Ewigkeit lebt. Mohammed selbst ist tot, Jesus aber lebt. Das glauben auch die Muslime. Mohammed wartet im Zwischenstadium im Barzach auf den Tag des Gerichts. Mohammed sagte gemäß den Traditionen außerhalb des Korans aus, dass Jesus wiederkommt, um die Lebenden und die Toten zu richten. Doch Mohammed und seine Anhänger behaupten ihrer Tradition gemäß und entgegen des möglichen Verständnisses des koranischen Wortlauts, dass Jesus nicht ganz nahe bei Allah, sondern nur im dritten Himmel lebe. Das ist also ein Konflikt zwischen dem Hadith, der Tradition und dem koranischen Wortlaut. Die Tradition sagt, nahe bei Gott meint nicht allzu nahe, sondern im dritten Himmel statt im siebten Himmel, wo Allah wohnt. Dass Jesus nur im dritten Himmel lebe, weit unter Mose und Abraham, die sich im fünften bzw. sechsten Himmel aufhielten. Jesus gilt bei den Muslimen als außergewöhnlicher Gesandter, nie aber als Herr, der zu Rechten seines Vaters sitzt. Um die Christen für den Islam zu gewinnen, steckte Mohammed also seine islamischen Gedanken in eindrucksvolle christliche Begriffe hinein. Er wollte, dass ihn die Christen für einen guten Gläubigen hielten, so wie sie sich selbst sahen. Sein Ziel bestand jedoch darin, die Christen Schritt für Schritt von ihrem Glauben loszulösen und dem Islam zuzuführen.